England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und herzlich willkommen. Bei uns gibt es mal endlich kein politisches Sommerinterview. Im Gegenteil, Königshausexperte Andy Englert wird mal erzählen, wo die Royals urlauben und was es denn so Neues aus dem Königshaus in England gibt. Bleibt dran. Wenn man an England im Sommer denkt, dann kommen ja sofort bestimmte Assoziationen. Ferienhäuser am Meer, Baden im, naja, sagen wir mal vorsichtig, sehr frischen Wasser des Ärmelkanals, Wanderungen in den Midlands oder durch Cornwall schwimmen in den Seen des Lake Districts. Geht's dir eigentlich auch so, lieber Klaus, dass man sich sofort dorthin wünschen möchte?
Bei mir ist das sogar noch etwas spezieller. Ich liebe ja, wie du weißt, die berühmten Seebäder Südenglands. Brighton, Bournemouth, Isle of Wight, Torquay. Das hat ja tatsächlich was von Riviera.
Trotzdem schwärmen natürlich auch viele englische Familien in den Süden aus. Vor allem die Flüge nach Spanien sind seit Jahrzehnten rappelvoll. Das ist nicht anders als bei uns. Aber bei weitem, nicht jeder besitzt ein kleines Cottage auf dem Land, wohin man sich ja im Sommer zurückziehen kann, oder?
Wie verbringt denn nun König Charles III. Den Sommer mit seiner Familie? In England oder nicht in England? Das und noch viel mehr habe ich in unserem Sommerinterview den Adelsexperten Andy Englert gefragt, Chefredakteur von Frau im Spiegel Royal. Lieber Andy Englert, jetzt sind ja seit der Krönung von Charles III. 2 Monate, fast schon ein Vierteljahr vergangen. Und vielleicht sollten wir heute mal in unserem royalen Sommerinterview mal der Frage nachgehen, wie macht sich der neue König nun? Das ist ja eine Zeit, in der er schon ein bisschen anstoßen konnte. Gibt's da was zu erkennen oder ist jetzt England bereits im Sommermodus?
Man hat bei Charles gemerkt, dass er sehr viel Überlegung auf die Krönung verwendet hat. Da auch bloß keinen auszuschließen, keine falschen Zeichen zu senden, alle möglichst aus der Bevölkerung mitzunehmen. Auch die geliebten Traditionen oder zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, zum Beispiel Trooping the Colour, hat sich nicht sehr geändert, seit es zu Lebzeiten der Queen das letzte Mal stattgefunden hat. Charles hat natürlich man kann auch durchaus sagen, Glück. England hat andere Probleme. Auch dort hat man eine Inflation, da gibt's Versorgungsengpässe, Folgen des Brexits, Verwicklung in dem Ukraine-Krieg und so weiter. Also da hat Charles im Moment eigentlich mehr Luft und er füllt eigentlich wesentlich weniger die Schlagzeilen der englischen Medien, zumindest die sich jetzt um ernsthafte Dinge kümmern, was den König betrifft, als man eigentlich ursprünglich mal erwartet hat. Vielleicht hätte er sich auch ein bisschen mehr positive Publicity gewünscht. Da hat das jetzt auch nicht so leicht, auf die Titelseiten zu kommen. Aber schlussendlich kann man sagen, der Wechsel, mit dem man ja irgendwo schon rechnen musste, auch aufgrund des doch sehr hohen Alters der Queen, der hat eigentlich reibungsloser und ruhiger stattgefunden, wenn man es mal bilanziert, fast ein Jahr danach, als man eigentlich mal erwartet hatte.
Wie verbringen denn die Royals nun den Sommer? Also üblicherweise bleibt man ja im Land. Hält Charles das auch so? Und vor allem die Frage, wie wird es denn mit Balmoral weitergehen? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt im Leben der Royals.
Wir hatten ja schon in der jüngeren Geschichte eine vergleichbare große Königin, die auch sehr lang regiert hat. Das war Queen Victoria. Und die ist 1901 gestorben in Osborne House auf der Isle of Wight. Und dieses Anwesen, sage ich mal, hat man eigentlich bis heute weitgehend so erhalten, wie es eigentlich zum Tode der Queen war. Da liegen heute noch die Füller und die Griffel und das Briefpapier, wie es eigentlich sozusagen die Queen verlassen hat. Charles hat ja schon zu Lebzeiten der Queen angekündigt, dass Balmoral eigentlich zunehmend museal genützt werden soll. Dafür spricht auch, dass er jetzt gesagt hat, wir werden die Öffnungszeiten für die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr verlängern, einerseits um auch die Chance zu geben, dass Menschen das sehen, natürlich aber auch um diesem Estate, das in Aberdeenshire ist, wo jetzt auch an Arbeitsplätzen kein solches Überangebot besteht, um auch den Menschen, die dort arbeiten und sich da auch Geld verdienen, sind auch Freiwillige zum Teil dabei, die Chance zu geben, eigentlich, dass man das bestmöglich nützt. Und wir wissen auch, Charles hat eine große Affinität zu Schottland. Er war ja auch schon ein paar Mal da, seit er König ist. Er wird allerdings für seine privaten Zwecke, und auch das ist angekündigt, das Schlösschen Birk Hall auf dem Estate Sandringham, man darf sich das ja als riesige Ländereien vorstellen, behalten und für sich privat weiterhin nützen, ist wesentlich kleiner als das Schloss.
Da gäbe es ja für Balmoral ein wunderbares Beispiel, nämlich das Haus von Queen Victoria auf der Isle of Wight.
Ja, und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, weil das ist bis heute die Haupttourismusattraktion auf der Isle of Wight, die zwar sehr schön ist, aber das ist auch, sag ich mal, gleich wenn man auf der Insel ankommt, in Cowes, innerhalb von einigen wenigen Minuten mit dem Auto oder selbst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Und das hat man eigentlich damals dem englischen Volk sogar geschenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Rechtsform bei Balmoral auch stattfinden soll oder wird. Ich vermute es eher nicht, aber das ist auch eine Fußnote. Den Besuchern wird es darum gehen, das zu erleben, wie es einfach war zu Zeiten der Queen. Hat ja auch Prinz Harry in seinen Memoiren schon ein paar so Sachen erzählt. Abendessen stets mit Dudelsackpfeifer, der dazu aufgespielt hat und dergleichen mehr. Das wird sicher so für die Besucherinnen und Besucher nicht regulär geben, auch wenn es da sicher Dudelsackspielerinnen und Spieler wieder geben wird. Aber das ist natürlich auch eine Chance, Schottland, wo man immer sagt, in vieler Hinsicht mit dem Rest des Königreichs nicht immer einig politisch. Schotten wollten, wie wir wissen, zu ganz großem Anteil keinen Brexit zum Beispiel. Und man hatte immer eigentlich gefordert, in den letzten Jahren, Schottland soll unabhängig werden. Zumindest könnte eine politische Unabhängigkeit aber bedeuten, dass trotzdem Charles auch König von Schottland bleibt. Das ist dann eine Geschichte, die auf politischer Ebene entschieden bleibt. Aber er denkt schon, glaube ich, daran, dass man jetzt auch in Schottland, wenn es vielleicht in Australien nicht mehr zu retten ist, zumindest so eine Art formelles Staatsoberhaupt bleibt, wenngleich er auch in der Tagespolitik Schottlands genauso wenig zu entscheiden hat wie jetzt in der von Großbritannien.
Hätte denn der Verlust von Schottland, also für ihn als König, auch wirtschaftliche Konsequenzen? Ich meine, da gibt's ja Verbindungen, Jahrhunderte alt. Hätte das Konsequenzen für ihn in wirtschaftlicher Art?
Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal eine Abstimmung, ob Schottland unabhängig werden soll oder nicht. Damals hat man aus London immer geködert, wir sind doch eh alle in der EU, das ist doch eigentlich nicht so wichtig. Und Schottland hat sich dann mehrheitlich für den Verbleib in Großbritannien entschieden. Das ist auch noch nicht so wahnsinnig lang her, so rund 10 Jahre etwa. Jetzt ist aber davon nicht auszugehen, wenn es wirklich zu so einer politischen Abstimmung käme und man sich entscheiden würde, Schottland als unabhängigen Staat zu machen, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Charles dort enteignet würde. Das ist Besitz der Krone, das ist Privatbesitz. Vielleicht um so Dinge wie Holyrood House in Edinburgh, was ja ein königliches Schloss und der königliche Sitz ist, mag es dann vielleicht einige Fragen der Nachjustierung geben, aber salopp ausgedrückt, Charles wird nicht aus Schottland rausfliegen.
Wie muss man sich denn den Urlaub der Royals vorstellen, üblicherweise? Also fährt man jetzt auf ferne Inseln? Ich habe zum Beispiel auf den Bermudas mal Prinz William erlebt. Oder bleibt man im eigenen Land? Da gibt es ja eine Tradition auch des Anführungszeichen ganz normalen Engländers. Man fährt ans Meer, man fährt nach Cornwall. Wer ein Haus am Meer hat, trifft dort seine ganze Familie. Das hat ja Tradition. Hält der König das auch so?
Zumindest das, was man hochoffiziell mitkriegt, ja. Er wird in Schottland eintreffen. Es werden auch große Teile der Familie, auch insbesondere mit Blick auf den ersten Todestag der Queen, nach Balmoral reisen, ist keine Frage. Wir wissen auch zum Beispiel, wo Charles und Diana schon mal mit den Kindern waren, es war William und Kate letztes Jahr mit den Kindern auf den Scilly Islands, auch Großbritannien. Charles hat nach der Krönung, wie es auch sein Großvater getan hat und seine Großmutter George VI. Und Queen Mum, einige Tage in Sandringham verbracht, in Norfolk, wo man eigentlich sonst die Weihnachtsfeiertage miteinander verbringt in der königlichen Familie. Es ist schon mal so, dass die auch ein paar Tage relativ diskret mal auch woanders hinreisen, außerhalb Großbritanniens. Aber das ist so ein bisschen, wie es früher auch bei den Habsburgern war. Der kaiserliche Sommersitz ist in Bad Ischl. Und das war bisher in Schottland oder man hat sich anderswo entweder auf königlichen Besitzungen oder wie gesagt, zum Beispiel auf den Scilly Islands aufgehalten. Man möchte natürlich auch diese Tradition den Landsleuten irgendwo zeigen. Wir Royals finden unser Land auch so schön, dass wir hier unsere Ferien verbringen, auch wenn wir uns vielleicht irgendwo im Fünf-Sterne-Hotel auf einem anderen Kontinent auch leisten könnten.
Ende Juni hat es ja wieder das berühmte Pferderennen von Ascot gegeben, eine große Tradition für alle Engländer, die Pferde begeistert sind und natürlich sowieso für die royale Familie. Da gibt's ja große Traditionen auch dort. Und Prinz Charles hat mit einem der Pferde, die ihm die Queen geschenkt hat, sogar einen sehr besonderen, schwierigen Preis gewonnen. Angeblich hat er Tränen in den Augen. Ist denn Ascot für Charles auch von dieser Bedeutung wie für seine Mutter? Also er hat ja offensichtlich auch einen eigenen Rennstall. Wird er den weiter halten? Hat er die Pferde der Mutter geerbt, so wie jemand die Corgis geerbt hat?
2005 kann ich mich erinnern, da hatte ich sogar Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, nachdem er sein letztes Polospiel absolviert hatte. Da gab es damals 13 Polopferde und die hat er an seine Söhne aufgeteilt. Damals war er noch der Haussegen völlig in Ordnung im Hause Windsor. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das waren private Pferde und natürlich gibt's bei Charles auch private Pferde. Polo spielt er nicht mehr, also werden es Reitpferde sein. Der Rennstall ist ein hochprofessionell geführtes Unternehmen im Rahmen des gesamten Wirtschaftsbetriebs. Krone ist gleich Royal. Und mit den ganzen verschiedenen, wir wissen, das Duchy of Lancaster und Crown Estate und was es da alles gibt. Und das ist natürlich ein Betrieb. Nun wissen wir auch, die Queen lebte in Windsor, da ist das ein Steinwurf nach Ascot. Sie hat, sag ich mal noch, glaube ich, eine engere Bindung zu Pferden persönlich gehabt, als das Charles jetzt hat. Da darf man auch nicht vergessen, diese Bilder, die man von ihr gesehen hat, die waren vor allem auch aus späteren Lebensjahren, wo sie natürlich auch aufgrund ihres doch hohen Alters die Reisetätigkeit und das etwas eingeschränkt hatte und die Queen sich auch sehr gerne so als Pferdefreundin auch darstellen und fotografieren ließ und filmen ließ. Charles hat ein gutes Verhältnis zu Pferden, er kann auch sehr gut reiten, sonst hätte man nie Polo spielen können. Charles geht aber eher so nicht, dass er sich ständig jetzt mit den Pferden fotografieren lässt und dass er sich also insbesondere so als Pferdemensch versteht. Er versteht sich schon also als Freund des Landlebens, der Umwelt, der Tiere generell, des Artenschutzes, des Landschaftsschutzes. Die Pferde stehen bei ihm nicht so im Vordergrund. Es war auch ganz bemerkenswert, weil relativ kurz nach dem Tod der Queen wurden von dem königlichen Gestüt, von dem du gesprochen hast, wo ja auch der Ascot-Sieger herkam, einige Pferde verkauft. Da hieß es gleich, Charles verkauft die Pferde der Queen. Das ist natürlich ein Unsinn. Dort wird gezüchtet und wie bei allen Gestüten, die züchten, werden einmal im Jahr oder seltener oder häufiger einfach Pferde ganz offiziell verkauft, die für den Gestützbetrieb entweder zu viel sind oder die man dort in der Zucht oder wie auch immer nicht weiter verwenden möchte. Das ist ein Betrieb und Charles wird darauf auch ein Auge haben. So viel Expertise hat er, aber primär um das Ganze kümmern werden sich Manager. Und das ist in Großbritannien ein wohl angesehener, gut bezahlter Job, vor allem wenn die richtigen Erfolge kommen. Muss man nur mal durch Newmarket fahren, das ist nicht so wahnsinnig weit weg. Und da wird man das auch sehen. Aber darum geht's hier nicht, dass das jetzt irgendwo Charles jeden Abend in den Stall fährt und den Ascot-Sieger streichelt.
Wer sind denn im Moment die wirklichen Vertrauten innerhalb der Familie? Ich vermute mal vor allem Prinzessin Anne, die ihm ja sehr zur Seite steht. Man hat's ja schon bei der Krönung gesehen. Aber da gibt's ja sicher noch andere Familienmitglieder, die ihm weiter die Treue halten und auf die er sich verlassen kann, nachdem Harry nun ausgefallen ist. Wie sieht's denn da aus?
Man merkt auch ganz klar, dass die Beziehungen zwischen Charles, Camilla auf der einen Seite und William und Kate und ihrer Familie auf der anderen Seite die dominierende und wichtigste Achse ist. Das ist auch ganz logisch von der Thronfolge her. Da hat man aber das Gefühl, das ist mittlerweile mit traumwandlischer Sicherheit, spielt man eigentlich diese Bälle zwischen sozusagen dem Königspaar und dem Thronfolgerpaar. Dann ist es völlig richtig, Prinzessin Anne, ich sage immer, das ist Englands Heimatministerin im Dienst der Krone, 500 plus Termine jedes Jahr und da kann man auch schon fast sagen, viel Arbeit und relativ wenig Publicity, weil ein Großteil der Termine, an denen Anne teilnimmt, insbesondere die sie persönlich alleine absolviert, schaffen es nicht in die internationalen Medien. Aber das ist ganz wichtig, um auch sozusagen, England ist kein kleines Land, das ist nicht Monaco, wo ich innerhalb von 10 Minuten vom Palast alle Orte erreichen kann. Und England hat sehr viel Ehrenamtlichkeit und auch ganz viele Organisationen, die davon leben, brauchen auch mal einen königlichen Auftritt. Da ist Prinzessin Anne super und das machen auch an ihrer Seite Prinz Edward und seine Frau Sophie, wobei man eigentlich sagen muss, im Gegensatz zu Prinzessin Anne's Mann Timothy Lawrence, Admiral jetzt im Ruhestand, der eigentlich sein ganzes Berufsleben lang primär seinen Job absolviert hat und dann ab und zu mal Anne begleitet hat. Jetzt ist er öfter dabei, aber der hält sich sehr im Hintergrund. Aber Sophie ist eigentlich jetzt Herzogin von Edinburgh. Und sie ist eigentlich, hat man das Gefühl, die Trumpfkarte für Charles und ihr Ehemann Edward, der eigentlich der Bruder von Charles ist, ist halt auch mit dabei. Das soll jetzt nicht so bösartig klingen, aber Sophie ist natürlich ein Profi, die hat eine PR-Agentur gehabt vor ihrer Eheschließung, durchaus erfolgreich. Und man weiß, dass es zum Beispiel bei internationalen Terminen, auch bei Wirtschaftsterminen, kommt Sophie sehr gut an. Da geht's eigentlich jetzt nicht darum, dass die jetzt nur irgendwo ein Band durchschneiden soll oder ein paar Blumen überreichen. Die ist eine echte Trumpfkarte des Königshauses und das hat Charles auch frühzeitig erkannt, übrigens auch schon die Queen. Ja, und dann hat man Prinz Andrew, sieht man immer mehr oder weniger lustlos im Schlosspark reiten oder mal, wohlgemerkt, auf Privatgrund mit einem Geländewagen spazieren fahren. Seine Ex-Frau Fergie schreibt Liebesromane, da hat keiner was dagegen, kümmert sich um die zwei, die Queen überlebenden Corgi, Sandy und Muick, und Harry und Meghan sitzen in Amerika.
Gibt es denn von dieser Front was Neues? Ich habe gerade gelesen, dass Prinz Harry plant, ein neues Buch zu schreiben, zumindest will der Verlag das von ihm. Da kann man sich ja leicht ausmalen, was daraus wird, wenn er nochmal so vom Holz zieht, ob die Familienbande dann endgültig zerbrechen. Was vermutest du?
In meinen Augen sind diese Bande zerbrochen. Am ehesten bereit zu verzeihen, vielleicht auch ohne einen zu tiefen öffentlichen Kniefall, scheint mir Charles zu sein. Das ist halt einfach der Vater von Harry. Er ist der König. Er ist auch in einem gewissen Alter angelangt, wo man vielleicht auch sowas mit etwas Nachsicht zu behandeln sucht. Es ist auch ganz klar, dass bei William vor allem nicht mehr viel Boden gut zu machen sein wird für Harry. Zumindest in der jetzigen Konstellation. Die Frage, ob, ja, es heißt immer, es sind ja noch 180 Seiten übrig, das hat Harry mal angekündigt oder angedroht, die nicht in den Memoiren war. Wir müssen uns aber auch eines klar sein. Es wird nicht so sein, dass man auch in London sagt, Harry, nun schreib mal fröhlich drauf los und jetzt leg noch einen drauf. Wir haben uns alle gefragt, warum ist das erste Buch, vielleicht bleibt es auch das einzige, von Harry eigentlich nicht zum Weihnachtsgeschäft erschienen, wo es eigentlich mal gedacht war. Sonst hat sich insgesamt dreimal verzögert und kam dann doch erst nach dem Jahreswechsel. Ich persönlich, auch wenn das nie öffentlich kommentiert wurde, gehe davon aus, dass natürlich die Mitglieder der königlichen Familie auch juristische Prüfungen angeordnet haben und dass zumindest bei dem Verlag, der das Buch rausgebracht hatte, sehr wohl die Rechtsbeistände von Charles, von William, möglicherweise auch von anderen Mitgliedern der königlichen Familie vorstellig wurden und auch sehr genau überprüft haben, was ist Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder was ist im Prinzip sonst juristisch fragwürdig. So einfach wird das nicht gehen. Und da stellt sich dann halt auch die Frage, was riskiert auch der Verlag? Das ist auch eine Frage. Hat Harry geblufft? Oder gut, es gibt noch 180 Seiten, aber was steht da drin? In der Bewertung, ich sag mal, seine Aufzählung getöteter Gegner in Afghanistan oder seine nicht unbedingt für allen Geschmack passenden detaillierten Erinnerungen an die erste Liebesnacht, auch wenn es nur einige Minuten waren, hinter dem Pub, war ja eh schon eigentlich relativ tief in die Kiste gegriffen. Wenn das jetzt allerdings persönliche Angriffe und Unterstellungen wären, die man auch nicht beweisen kann oder die Privatsphäre verletzen, das Band ist zerschnitten, dann wäre es wahrscheinlich für alle Zeiten zerschnitten. Die Frage ist aber auch, riskiert er das selber oder nicht? Fest steht eins, wir haben das alle gesehen, Krönung, Harry, zack, weg. Direkt wollte nicht mal mehr zum Lunch in den Buckingham Palace mit der Familie und anderen illustren Gästen. Man hat sich auch ganz bewusst am Flughafen umgedreht und fotografieren zu lassen, um schon auch zu dokumentieren, ich bin jetzt mal weg. Er kam danach einmal zurück, hat aber niemand aus der Familie getroffen, sondern da ging es um einen juristischen Streit gegen ein Medienhaus, das, so behauptet Harry, und wahrscheinlich hat er da auch recht, sein Mobiltelefon in der Vergangenheit, auch bevor er Meghan getroffen hat, angezapft und abgehört hat. Da war er aber nicht der Einzige. Da sind Hunderte und Tausende von britischen Prominenten, auch Leute, die wir in Deutschland gar nicht kennen, wie zum Beispiel Rugby- und Cricket-Stars, betroffen gewesen. Aber wichtig ist, wir haben Harry nicht im familiären Kreis gesehen. Es hätte ja Trooping the Colour zum Beispiel gegeben, wo ja außer dem Verbannten Andrew auch der Rest der Familie dabei war. Trotzdem, ich sehe da keinen Weg der schnellen Rückkehr. Zuletzt, die letzte Schlagzeile war, dass Kate am Wochenende auf einem Farmersmarkt war, wo sie einen Hund dabei hatte, obwohl überall Schilder standen, dass man Hunde hier nicht mitbringen darf.
Letzte Frage, lieber Andi, neben diesen unerfreulichen Dingen im Streit von Harry mit seinem Vater, gibt es ja, so empfinde ich das immer, etwas Erfreuliches, und das ist die Erscheinung von Queen Consort Camilla, früher viel geschmäht, aber jetzt so irgendwie eine neue Königin der Herzen, ist mein Eindruck. Nach dem, was ich auch so, wenn ich in England bin und mit Leuten rede, so höre, scheint das tatsächlich auch so ein bisschen zu sein. Die hat doch was Freundliches, Erfrischendes gekriegt. Und was ich interessant finde, mein Eindruck ist, dass das bei anderen Königshäusern gar nicht so funktioniert hat, dass sie tatsächlich, wir haben es ja bei der Krönung gesehen, mit ihren Enkeln, die dabei waren und sogar Funktionen hatten, zumindest der eine, dass sie tatsächlich geschafft hat, dass ihre Familie, ihre Kinder, ihre Enkel voll integriert sind in das Königshaus. Und das zeigt doch sehr, wie stark die Liebe zwischen diesen beiden ist.
Das ist völlig richtig. Das ist keine Frage. Und selbst, ich sag mal, Kollegen mit sehr abenteuerlichen Fantasien, zumindest in Großbritannien, haben einfach, 2005 war die Hochzeit und 1996 war die Scheidung von Diana gewesen. Schlussendlich hat keiner, der irgendwo die minimalsten Fakten hochinterpretiert hat, seitdem behauptet, dass Charles jemand anderen hätte und Camilla schon gar nicht. Das ist mal eins. Das zweite ist natürlich auch, wir haben am Fall Harry ja auch gelernt, verärgerte Familienmitglieder, gekränkte Familienmitglieder sind immer unangenehme Familienmitglieder. Vor allem, man kann ja auch sagen, manch einem mag das vielleicht Appetit gemacht haben, zu sehen, naja, mal so 20, 30 Millionen sind schon mal drin, wenn du sowas rauspackst, wie es Harry getan hat. Ich möchte das jetzt niemand aus der Familie von Camilla unterstellen, die sehr diskret ist. Man darf auch nicht vergessen, das sind auch alles Briten. Das sind Menschen, die sind aufgewachsen mit dem Bewusstsein, das ist unser Königshaus. Und dann kommt einfach auch noch eines dazu, was wir vorhin mal angesprochen hatten. Charles versucht natürlich, sich als König eines modernen Großbritanniens darzustellen. Und ich denke, er ist auch mehr als eine Generation mehr in die Zukunft gerutscht, als es seine Mutter, die Queen, jemals war. Und Patchwork-Familie, ich mag das Wort nicht, aber irgendwo trifft's das auch. Was soll man denen vorwerfen? Camilla hatte ein Vorleben, die hat Kinder, die hat Enkelkinder. Das sind jetzt keine Leute, denen man irgendwelche Fehlverhalten in der Öffentlichkeit, Straftaten oder dergleichen vorwerfen kann. Also Charles wäre, glaube ich, froh, hallo Prinz Andrew, wenn er im Prinzip so eine integere Familie vorweisen könnte. Und das ist auch ein ganz klares Zeichen. Wir können auch mit so einer Rolle umgehen, selbst im Königshause. Und es interessiert uns dann nicht, was man 1573 vielleicht mal gemacht hätte in so einem Fall, sondern wir führen auch so ein Königshaus in die Gegenwart und in die Zukunft. Und das sind auch Dinge, die gut angekommen sind. Du hast auch gesagt, Camilla, eine neue Königin der Herzen. Nun gut, man muss mal zwei Sachen sehen. Es gibt natürlich bei jüngeren Menschen, bei Menschen mit Migrationshintergrund in Großbritannien eine nicht zu unterschätzende Menge, die sagt, das Königshaus ist mir eigentlich ziemlich egal, Punkt. Bei denen, die sich dann fürs Königshaus interessieren, gibt es natürlich auch relativ viele Menschen, die sagen, naja, das ist eine Frau, die hat's nicht leicht gehabt. Das war ja der Staatsfeind Nummer eins zeitweilig. Nicht von den Behörden, sondern einfach von den ganzen Medien. Schlussendlich ging es halt um zwei gescheiterte Ehen, nämlich um ihre, um die von Charles. Und das anschließende Zusammenfinden, jetzt auch nicht so wahnsinnig Ungewöhnliches im damals noch 20. Jahrhundert. Und Camilla hat natürlich auch eines verstanden. Das ist sicherlich auch der Lebenserfahrung geschuldet und jetzt auch mit über 70 Queen Consort geworden zu sein. Sie ist keine Frau der Show. Und sie weiß im Prinzip, ihr Platz ist an der Seite von Charles und manchmal macht sie Termine alleine und die macht sie gut. Und das ist jetzt, sage ich mal, 18 Jahre nach der doch sehr frugal gestalteten Hochzeit, die damals in Windsor stattfand, eines Thronfolgers eigentlich nicht wirklich würdig. Das muss man mal klar sagen, zumindest was die Öffentlichkeit mitbekam. Auch wir Medienvertreter haben auch nicht mehr gesehen. Da war es eigentlich schon so eine Sache, dass man gesagt hat, naja, Camilla hat sich nicht in den Vordergrund gespielt. Sie hat das gut gemacht und nun ist mal gut. Wir können mit dieser Königin an der Seite von Charles leben und so belassen wir es auch.
Lieber Andy Engler, danke dir sehr für diese tolle Zusammenfassung der jetzigen Situation. Das war wieder spannend. Du weißt wahnsinnig viel und wir freuen uns, dass wir das alles hören durften von dir. Ich danke dir und wünsche dir einen guten Sommer.
Und das wünsche ich euch auch, lieber Klaus, lieber Alexander, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, dass wir uns irgendwann in der Zukunft auch wieder hören werden.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.